zugenommen hat. Ja, Gott kann auch während der Predigt Leute heilen. Auch wenn es grottenschlecht ist, es ist der Heilige Geist, der es macht. Gott ist gut. Okay, wir wollen heute Morgen, schauen wir uns die vorletzte Predigt an. Eigentlich war heute der letzte Tag angedacht und über diese Orte der Erweckung. Wir schauen uns, in 5 Wochen haben wir quasi uns Orte angeschaut, wo Gott gewirkt hat in der Vergangenheit, Orte, wo er Erweckung geschenkt hat und das, was wir daraus lernen können. So, es ist vieles, was ich jetzt erzähle, sind Geschichten, sind Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber Sachen, die unsere Welt heutzutage geprägt haben, Sachen, die, die das Christsein, so wie wir es heute erleben, mitgeprägt haben. Wenn ich denke an, das ist ein Thema, das ich eigentlich nicht erwähnt habe, aber diese ganze Reformation, als unter Martin Luther quasi eine Bewegung entstand, durch den Heiligen Geist bewirkt, wo Leute wieder neu angefangen haben zu glauben, wo Leute wieder gesagt haben, wie wichtig Gnade ist. Als das angefangen hat, ist eine Reformation entstanden, eine Erneuerung des Denkens. Die Art, wie Kirche damals gelebt hatte, wurde, war nie wieder der gleiche Art. Da kam eine völlige Veränderung. Und das ist, was passiert, wenn Gottes Geist wirkt, wenn der Heilige Geist kommt, wenn wir rufen und wir bitten, dass Gottes Geist kommt, dann werden wir erweckt, dann werden wir erneuert in unserem Denken. Aber nicht nur das, es hat weitreichende Folge. Jedes Mal, wenn eine echte Erweckung ausgebrochen ist, hat das ganz klare Folge auf die Gesellschaft bis hin zu auf die ganze Welt. Und das ist, was ich will. Ich liebe Zeiten der Erfrischung. Ich liebe Zeiten, dass Gott einfach uns auferfrischt und erquickt. Aber ich möchte, dass es mehr ist, als nur wir unter uns haben eine tolle Zeit mit dem Herrn. Aber dass es so ein Impact hat, so einen Einfluss hat in unser Leben, dass es ausbricht und wirklich Castellón und den Hunsrück und Deutschland berührt und da weit über hinaus. Es ist eine Kraft, wenn wir Geschichten erzählen, wenn wir Zeugnis geben. Ich habe auch gehört, vor 3 Wochen war das, haben einige Leute in der Gemeinde einfach ein Zeugnis gegeben oder berichtet, was Gott in ihr Leben getan hat, sei es auf einer Konferenz oder in ihr persönliches Leben. Und diese Berichte, die berühren uns. Dankeschön. Danke. Die berühren uns. Und das Schöne von einem Zeugnis ist, dass es etwas uns sagt. Die Bibel sagt, auf ein Zeuge, auf 2 oder 3 Zeuge wird eine Sache feststehen. So, wenn wir berichten über Gott, wenn wir Zeugnisse hören oder Berichte hören, diese Geschichten über Erweckung, dann passiert etwas. In unser Herz entsteht Glaube. Und wir sagen, hey, das, was Gott damals getan hat, kann er auch für mich tun. Das, was Gott vor viele Jahren getan hat, kann er auch in mein Leben tun. Das, was er in meiner Zeit getan hat, kann er auch in unsere Zeit tun. Ich denke, eine Sache, die ein Bruder, die ich kenne in Amerika, der Sam Matthews. Sam Matthews ist ein Christ, ein Pastor in Amerika. Er ist völlig berührt von dieser ganzen Vorbittergeschichte. Und er ist ein echter Vorbitter und er betet für das nicht nur Gemeinden oder Gebiete sich öffnen, aber dass Nationen sich öffnen. Er hatte jahrelang eine ganz schwere Last, um zu beten für Frankreich, weil Frankreich auch in der Geschichte immer, dass Erweckungen immer an Frankreich vorübergegangen sind. Letzte Woche haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass dieser Einfluss von diesen napoleonischen Kriegen und der französischen Revolution eigentlich sehr negativ ausgewirkt haben, was das Christentum in Frankreich angeht. Und dieser Sir Matthews, er ist einer, der wirklich betet, dass Nationen sich öffnen. Aber er selbst ist berührt worden von der Geschichte von, wie heißt der nochmal? Rhys Howells. Von Rhys Howells. Und Rhys Howells ist gestorben in dem Jahr, dass er geboren ist. Und er sagte, hey, dieser Mann, den Gott so großartig gebraucht hat, wir waren einmal zusammen auf diesem Planeten. Weil ich war schon geboren, bevor er starb. Wir waren nicht im gleichen Ort, aber wir waren auf der gleichen Erde, in der gleichen Zeit. Und das hat ihn so ermutigt, weil er gesagt hat, wenn Gott ihn benutzt haben könnte, dann kann er auch mich benutzen in meiner Zeit. Und das ist eine Kraft, die in Zeugnisse liegt. Wir wollen uns heute zwei große Zeiten anschauen und ich werde nur wenige Geschichten darüber erzählen können. Es sind viel mehrere Geschichten. Aber es sind zwei Perioden, wo Erweckungen ausgebrochen sind. Eine ist die Zweite Weltkrieg-Erweckung. Während und nach der Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, sind in der ganzen Welt verschiedene Erweckungen ausgebrochen. Und darüber möchte ich kurz etwas sagen. Und dann gibt es, was man nennt, die Babyboomer-Erweckung. Das ist eine Periode, die danach kam. So die Zweite Weltkrieg-Erweckung war 1935 bis 1950. Und dann kam die Babyboomer-Erweckung, das war 1965, 66 bis 1971. Ich bin in 1966 geboren. Und ich denke, hey, das, was Gott damals getan hat, in diese Orte, da habe ich schon gelebt. Ich war schon da. Kann er es nicht heute auch noch tun? Wird er es nicht heute auch noch tun? Ich hoffe, dass ein bisschen Glauben in eure Herzen freigesetzt wird. Für dass Gott in unserer Zeit auch Großes bewirken kann. Es gab einige Erweckungen während oder nach der Zweiten Weltkrieg. Und es ist oft der Fall, dass in einer Zeit des Zerbruchs Menschen anfangen, Gott zu suchen und dass aus Erweckungen ausbrechen. Und so war es auch bei der Zweiten Weltkrieg. Es gab zwei Erweckungen, die ich hier erwähnen möchte. Es gab viel mehr, aber eine, die ich erwähnen möchte hier, ist die Neuseeland-Erweckung in 1936. Und das war durch J. Edwin Orr, fing eine Erweckung in Neuseeland an. Und er wurde eigentlich schon von Gott in verschiedene andere Orten benutzt, um Erweckungen hervorzubringen. Und als er, diese Edwin Orr, nach Auckland ankam, war er überrascht an der Maß an Erwartung, die eigentlich schon da war. Er besuchte eine Studentengruppe und diese jungen Leute, die hatten so eine Erwartung nach mehr von Gott, eine Erwartung nach Erweckung. Und er war überrascht, dass so eine Glaubenshaltung da war. Und diese Glaubenshaltung wurde auch beantwortet von Gott. Denn diese Erweckung fing an, dass indem sie, während sie Gottesdienste gehalten haben, plötzlich junge Leute aufstanden und angefangen haben, ihre Sünden zu bekennen. Es waren nicht nur schwerwiegende Sachen, es gab auch einige schwerwiegende Sachen, die sie bekannt haben, Sachen, die sie im Verborgenen getan haben, die nicht in Ordnung waren. Und sie wurden so überführt von Gott, dass sie anfingen, ihre Sünde, ihre Schuld, die Sachen, die sie falsch gemacht haben, aneinander zu bekennen. Aber es waren auch, was wir vielleicht kleinere Sünde nennen würden. Eine Sache, die einen großen Durchbruch brach in dieser Zeit, war als eine Bekannte, dass er hinter den Rücken von einem anderen schlecht über ihn gesprochen hat. Und er würde durch Gottes Geist so überführt. Und dann ging er und hat gesagt, es tut mir leid, dass ich hinter deinen Rücken schlecht über dich gesprochen habe. Und während er das tat, kam so eine Gegenwart Gottes in dem Raum und viele wurden berührt und Erweckung brach aus. Viele von diesen Studenten, die in diese Erweckung zum Glauben gekommen sind, neu zum Glauben gekommen sind oder sich, die haben sich hingegeben, völlig hingegeben, um in dem Dienst für Gott zu gehen. Und viele sind in die Mission hineingegangen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, um Gott aufs Missionsfeld zu dienen. Und diese ganze Gegend, Australien wurde durch diese jungen Leute evangelisiert. Die gingen hinaus. So, das war ein Einfluss, die diese Erweckung hat, dass eine Missionsbewegung entstand und dass sie in viele andere Länder hineingingen, um Gott zu dienen. In Jakobus 5, Vers 16 bis 18, da steht, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ich denke, aus dieser Bibelstelle können wir 2 Sachen lernen oder rausholen. Wir sehen, dass Gebet Kraft hat. Wenn wir beten, dann passiert etwas. Gebet ist nicht nur Luft, wie heißt das, Luft bewegen. Gebet ist Berge bewegen. Gebet hat Substanz. Wenn wir beten, dann handelt Gott. Und das ist eine Sache, die wir auch hier in dieser Situation sehen. Dass wenn, als Elia, hier sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Manchmal denken wir, oh, das sind die Helden, das sind die Männer und Frauen Gottes, das sind die Großen. Und dann denken wir, oh, ich komme nicht in seinen Schatten, ich komme nicht an ihm heran. Aber der Bibel sagt hier, Elia war ein Mensch wie wir. Er hatte seine Stärke, aber er hatte auch seine Schwäche. Und das ist eine tolle Sache, was ich in der Bibel finde, dass die Bibel die Helden des Glaubens nicht irgendwie darstellt, als ob sie ohne Macken und ohne Fehler sind. Im Gegenteil, die größten Helden der Bibel haben Ehebruch begangen, haben waren gemordet, waren schwache Leute. Auch Elia in seiner Not würde er in dem Moment seines größten Sieges, als er die 800 Baalpriester überwand, kam eine Frau gegen ihn und er verlor alle Mut und er sagte, es wäre besser, dass ich jetzt sterbe. Und er fiel in ein richtiges Loch. Elia war ein Mensch wie wir. Aber dann sehen wir, dass dieser Elia, ein Mensch wie wir, betet. Und dann passiert etwas. Denn wenn ein Mensch wie wir beten, dann steht der Gott der Götter auf. Dann steht der allerhöchste Gott auf. Er hört und er erhört. Und dann betet er, dass es 3 Jahre nicht regnet. Und dann regnet es 3 Jahre nicht. Und dann betet er nochmal, dass es wieder regnet. Und dann regnet es wieder. Und es klingt hier sehr einfach, aber wenn ihr die Geschichte liest, dann werdet ihr merken, dass es wirklich ein Gebetskampf war. Gerade den zweiten Teil. Den ersten Teil, er betet und dann hört es auf zu regnen. Aber wenn es wieder regnen soll, dann sehen wir in der Bibel, dass er hingeht und dass er quasi wie Geburtswehen im Gebet verbracht. Weißt du, er betet und die Bibel sagt, er hat sich so hingehockt wie eine Mutter, die ein Kind bekommt. Und er betet und er sagt, Gott, dass der Himmel wieder, wie heißt es, geöffnet wird, dass es wieder regnet. Herr, dass du herniederkommst und dass du der Himmel zerreißt und wieder herniederkommst. Herr, tue etwas, Herr, lass es wieder regnen. Lass es wieder fruchtbar werden hier auf Erden. Lass meine Familie wieder lebendig werden. Lass meine Umstände wieder fruchtbar werden. Dass ich wieder mich in dir freuen kann. Okay, so lange war sein Gebet nicht, aber unsere Gebete manchmal. Aber er betet in diese Situation und dann schickt er immer seinen Knecht aus, ne? Gehasi. Und er sagt, geh mal hin und gucke, ob schon etwas passiert. Und dann geht er hin und dann guckt er und dann tote Hose, gar nichts. Kein Regen, kein Nichts. Und dann betet er nochmal. Und ich weiß nicht mehr, wie viel Mal er gebetet hat. Aber irgendwann dann geht der Gehasi nochmal. Und dann schaut er. Und dann sagt er, eine ganz kleine Wolke sehe ich. Eine ganz kleine Wolke. Wenn wir beten und es passiert nicht direkt, weil wir sind doch so in so einer Gesellschaft aufgewachsen, weißt du, wir drücken auf einen Knopf und dann muss es kommen. Aber so ist Gott nicht. Wenn wir beten und es passiert nicht direkt, halte durch. Halte durch, geh nochmal. Verliere die Hoffnung nicht, geh nochmal. Wie schade wäre es, wenn er vielleicht nach zweimal oder dreimal, ich weiß nicht jetzt, nach wie viel Mal er gebetet hat, aber wenn er dann einmal, bevor der Durchbruch kam, gesagt hat, ach, es hat jetzt keinen Zweck, ich höre damit auf. Und wie oft machen wir das? Und ich möchte dich heute ermutigen, halte durch. Manchmal sind Situationen um uns herum richtig schwer. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also so nach dem Stil, heute stehen wir vor dem Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Aber halte durch. Und als diese Wolke erscheint, dann weiß der Elia, dass es durch ist. Also es gibt manchmal Situationen, ich habe das öfters gehört, dass manche Leute für Menschen beten und sie beten und sie beten und sie merken, da ist noch kein Durchbruch und sie beten. Und ich weiß, es gibt Mütter und Väter, die für ihre Kinder beten und sie merken, da ist noch kein Durchbruch, aber dann beten die und auf einen Moment wissen die es, ein Durchbruch. Sie sehen eine kleine Wolke. Es ist noch nichts Sagens, aber sie wissen, es ist durch. Und wenn das passiert ist, also dann können wir aufstehen und dann können wir uns relaxen, denn wir wissen, es kommt. Der Reese Howells hatte oft solche Erfahrungen, dass wenn er gebetet hat, er hat gebetet, bis er dann diesen Durchbruch im Gebet erlebte und dann hat er aufgehört zu beten. Dann hat er ab und zu, wenn er daran gedacht hat, hat er doch Gott noch gedankt, dass es kommt. Aber er hat nicht weiter quasi so gefleht und gebetet. Er wusste, jetzt ist es durch. Denn als er der Wolke sieht und der Knecht kommt, dann sagt Elia zu ihm, okay, jetzt gehe hin und bereite euch vor, denn es kommt. Und als sie noch gehen, wird diese kleine Wolke eine riesengroße tropische Sturm, so wie wir das oft in Suriname erleben, und dann fängt es an zu regnen. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21, da steht, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung oder Erweckung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorher vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich den Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Ich liebe diese Bibelstelle, weil diese Bibelstelle sagt vieles aus. Und das ist eine Sache, das passiert während Erweckung. Während Erweckung fängt der Heilige Geist kommt, darüber haben wir schon gesprochen, und er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Und was passiert dann? Wir fangen an, unsere Sünde zu bekennen. Deswegen ist es so, dass in vielen Erweckungen dass oft das damit anfängt, dass Menschen anfangen, ihre Sünde zu bekennen. Hier sagt Paulus, glaube ich, nee, Apostelgeschichte, so es war Lukas, der sagt, tut nun Buße oder kehrt um und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erweckung, Erfrischung, Erquickung kommen können vom Angesicht des Herrn und er euch Jesus sende. Wenn wir umkehren von unseren bösen Wegen, dann kommen Zeiten der Erfrischung, in dem Jesus kommt. Und ich weiß, dass diese Bibelstelle etwas voraussagt, weil irgendwann wird der Christus kommen, aber es ist auch für unsere Zeit. Wenn wir in unserer Zeit beten, umkehren, dann kommt er. Dann kommt er in seine Herrlichkeit. Dann kommt Jesus, dann wird Jesus gesandt. Und das ist eine Sache, das passiert. Dann kommen Zeiten der Wiederherstellung. Eine Erweckung, die in der Zweite Weltkrieg Erweckung passt, ist eine sehr berühmte oder sehr bekannte Erweckung. Und das ist die neue Hebriden-Erweckung in 1949. Der Erweckung auf der Hebriden. Wer hat schon mal davon gehört? Okay, die wenigste. Müssen wir ein bisschen mehr darüber sprechen. Aber es ist wirklich eine sehr interessante Erweckung. Es war nicht so eine große Erweckung, aber dieser Einfluss, den es hatte, war gigantisch. Und es ist interessant. Ich werde mal ein bisschen erzählen. Es gab in dieser Nachkriegszeit, so nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte Kirchen Besuch auf der Hebriden. Hebriden ist eine schottische Insel, also an der Küste von Schottland. Und diesem Ort, Kirchenbesuch hatte, und das geistliche Leben war auf der Hebriden auf einen Tiefpunkt gekommen. So, es gab nur einige alte Leute, die dann noch in die Kirche gingen, aber junge Leute waren nicht zu finden. Und die jungen Leute, die haben einfach das Leben genossen, sie besuchten die Tanzhäuser, das Bilderkino, was damals bekannt war, und die Kneipen der Insel. Und das war quasi so, sie haben sich nur mit Vergnügungen des Lebens beschäftigt und Kirche oder Gott suchen, das war nicht in ihrem Blickfeld. Aber es gab zwei alte Omis, Peggy Schmidt und Christine Schmidt. Peggy war 84 Jahre alt und sie war blind, aber sie war eine Beterin. Und sie und ihre Schwester Christine, die haben zusammen gebetet für Erweckung. Und es ist interessant, wie dass Gott zwei alte Frauen benutzt hat oder ihr Gebet erhört hat, als sie für Erweckung gebetet haben. Denn sie haben gebetet, Herr, sende doch Erweckung zu unseren Hebriden. Sende doch Erweckung. Und Peggy, die war blind und ihre Schwester Christine, die hatte Gicht und sie hatte ständig Schmerzen und sie konnte nicht mehr in die Kirche gehen, weil sie ja wegen ihrer Schmerzen und ihrer Krankheiten, aber in ihr Haus, ihr kleines Haus, das einige Kilometer von der nächsten Kirche war, würde ein Gebetsheiligtum für Erweckung. Und während einer ihrer gemeinsamen Gebetszeiten hatte Peggy eine Vision und sie sah, dass die Kirchen auf dieser schottischen Insel voller junger Leute waren. Das war diese Vision. Sie hat so eine Vision und sie sah alle Kirchen voller junge Leute. So sie ließ ihr Pastor rufen, der James McKay, und erzählte ihm das. Und als sie ihm es erzählte, war er total überrascht, weil seine Frau hatte vor einigen Wochen einen Traum gehabt und hat das Gleiche gesehen. Hat auch in ihr Traum gesehen, dass die Kirchen in der Hebriden voller junge Leute waren. So tat er Folgendes, er rief seine Leiter zusammen und die fingen an zu beten. Und sie beteten 3 Monate lang, 2x die Woche. So jede Woche, 2x die Woche kamen sie zusammen und haben gebetet, abends gebetet. Und in einer dieser Gebetszeiten, so ungefähr nach 3 Monaten, stand ein junger Diakon auf und er ließ Psalm 24, Vers 3 bis 4, wo steht: Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Und als er das, nachdem er das vorgelesen hatte, sagte er: Es ist eigentlich so ein Quatsch, so ein Humbug, sagte er, zu beten und auf Gott zu warten, wenn unsere Beziehung mit Gott selbst nicht in Ordnung ist. Und so fragte er, er sagte: Herr, er erhob seine Hände und er sagt: Herr, sind meine Hände unschuldig? Ist mein Herz rein? Und als er das tat, kam der Heilige Geist und er fiel auf den Boden, er fiel in einen Trance, sagt man, so in Ekstase, und das war der Anfang der Erweckung auf die Hebriden. Kurze Frage, wenn ich das sage, so er fiel in Trance, dann denken manche Leute: Huch, was ist das denn? Aber wir sehen in der Bibel, dass so etwas auch passiert, wenn Gottes Geist wirkt. Ein gutes Beispiel ist Apostelgeschichte 10, Vers 10 bis 13. Und das ist quasi, als die Tür geöffnet wurde, dass alle Menschen, die keine Juden sind, so Heiden, das Evangelium hören konnten oder dass sie auch erreicht wurden. Und in Apostelgeschichte 10 sehen wir Petrus, wie er am Abend am Warten ist und er wurde hungrig, steht da, Vers 10, und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung auf ihn. Habt ihr das schon mal gelesen in der Bibel? Weißt du, was das Wort da ist? Ekstase, Trance. So, während er da am Warten war, er ist nicht in Ohnmacht gefallen, weil er Hunger hatte, aber er wartete auf dem Essen und er hat auch keinen Traum gekriegt, weil er zu viel gegessen hat. Er wartete auf dem Essen und während er da wartete, kam Gottes Geist über ihm und er fiel in Verzückung oder in Trance. Und er hatte eine Vision und Gott zeigte ihm etwas. So etwas Ähnliches passierte, als dieser Mann am Beten war und er fragte, sind meine Hände unrein? Ist mein Herz unrein? Sind meine Hände unschuldig? Und Gott wollte da etwas tun und in dem Moment kam Gottes Geist auf so eine mächtige Art und Weise in diesen Gottesdienst, dass er zu Boden fiel und er in Verzückung geriet. Und viele sagen, dass das der Anfang von dieser hybriden Erweckung gewesen ist. Als Pastor McKay am überlegen war, wie gehen wir jetzt weiter, sie merkten, da passiert etwas. Und dann hat er gedacht, es gibt einen Mann, Dunkel Campbell, die könnten wir mal fragen, um zu kommen, um zu predigen. Er war ein guter Prediger, auch Evangelist. Und Peggy ist am Beten, Peggy Schmidt, und die ist am Beten und Gott spricht zu ihr und sie lässt ihr Pastor wieder rufen und sie sagt zu ihm: Gott schickt Erweckung zu unserer Kirchen und Gott hat der Herr Duncan Campbell als sein Instrument erwählt. Und dann haben sie ihm eine Einladung geschickt und dann hat der, als der Duncan das gesehen hat, war er interessiert, er wollte natürlich kommen, aber er hat schon ein volles Programm für das ganze Jahr, so hat er sie zurückgeschrieben und gesagt: Ich möchte gerne kommen, aber ich komme erst nächstes Jahr, weil ich bin schon voll geplant mit meinen Aktivitäten. Ja, und dann ging der, als der Pastor McKay die Peggy sagen wollte, ja, es wird doch nicht so kommen, Wir hatten gedacht, dass er kommen soll, aber vielleicht haben wir das falsch verstanden, weil er kann erst innerhalb von eines Jahres. Dann sagte Peggy, das sagen Menschen, aber Gott sagt etwas anderes. Schreiben Sie ihm noch einmal und er wird innerhalb von 2 Wochen da sein. Ist es nicht toll, wenn alte Omis Gott hören? Aber es ist auch toll, wenn junge Leute Gott hören, wenn wir Gott hören. Da ist eine Frau, die wusste, Gott sprach zu ihr Herz und sie wusste, was passieren würde. Denn in diese gleiche Zeit, gerade als der Duncan Campbell diese Einladung abgesagt hatte, spürte er Unfrieden und er hatte das Gefühl, habe ich etwas Falsches getan. Und er erinnerte sich an etwas, das vorher passiert war. Einige Jahre vorher hat Gott schon angefangen, sein Herz vorzubereiten auf Erweckung. Und es gab eine Situation, wo er sich am Vorbereiten war für seine Predigt. Und seine Enkeltochter, die hat ihm damals gefragt, sie sagte, warum tut Gott die Sachen heute nicht mehr, worüber du in deiner Predigt redest? Und er wurde überführt, weil er hatte so das Gefühl, dass Gott zu ihm sprach, du redest toll über das, was ich getan habe, aber was nützt alles das, was ich getan habe, wenn ihr es heutzutage nicht erlebt? Und so hat diese Frage von seiner Enkeltochter hat ihm ins Gebet geführt und er bat und er sagte, Herr, wenn du noch einmal Erweckung schenkst, bin ich bereit, überall hinzugehen, damit es ausbricht. Und als er diese Sache abgelehnt hat und er dann diese Unfrieden hatte, sprach Gott zu ihm und sagte, dort musst du hin. Und er war eingeladen auf eine der größten, der Keswick Bible Konferenz, das ist eine sehr große Konferenz in England, in Großbritannien. Und er war eingeladen, um zu predigen und er würde am diesem Abend predigen, aber er wurde so überführt. Und er sagte, es tut mir leid, ich muss gehen. Gott hat einen anderen Plan. Und er hat bedankt und hat der nächste Boot genommen und ist Schiff genommen und ging zu der Hebriden und kam genau nach 2 Wochen, wie heißt das? So wie das gesagt war, an. Und dann hatten sie ihre erste Gottesdienst zusammen und da waren viele Leute zusammen. Und als sie fertig war mit dem Gottesdienst, weißt du, in dieser Methodistenkirche, war das dann gang und gäbe, um dann den Segen zum Schluss auszusprechen. So, dann hat er den Segen ausgesprochen. Und dann gingen die Leute schon aus dem Raum. Und während sie rausgingen, kam einer der jungen Diakonen kam da und hat so getan mit seiner Hand. Und er sagte, Gott schwebt über den Raum. Und er möchte durchbrechen. Lass mich gucken, dass ich das richtig sage. Gott schwebt über uns und er wird in unsere Mitte durchbrechen. Ich höre schon den himmlischen, so diese himmlische Wind höre ich schon. Und in dem Moment kommen einige der Ältesten oder der Diakonen kommen zurück und sie sagen, da passiert draußen etwas Komisches. So, sie gehen raus. Und er sieht, dass alle Leute, die gerade aus der Kirche gegangen sind, einfach da stehen und nicht nach Hause gehen. Und das als unsichtbarer Hand geführt, kamen Leute, die in ihre Häuser waren und die kamen dazu. Und es gab eine Gruppe von 600 Leute, die da draußen stand. Und in dem Moment fängt einer, der noch in der Gemeinde ist, zu beten. Und als er betet, passiert das Gleiche, was bei diesem ersten Mann passierte. Gottes Geist kommt auf ihn, er fällt auf den Boden, er gerät in Verzückung. Und in dem Moment, als das passiert ist, gehen alle 600 strömen die Kirche hinein und die wollen nicht gehen. Und er fing an zu predigen und Gottes Geist kommt. Jede Versammlung, die sie hatten, war so eine Nähe Gottes. Viele, gerade dieser erste Abend, viele fingen an, ihre Sünde spontan zu bekennen. Da war ein Geweine und ein Gelach in dem Raum. Leute, die sich gefreut haben über das, was Gott in ihr Leben getan hat. Leute, die weinten, weil sie Gott um Vergebung baten. Und diese Erweckung verbreitet sich schnell aus zu den umliegenden Distrikten. Man hat gesagt, schneller als Tratsch sich verbreiten kann. Diese Erweckung hat einen enormen Einfluss auf diese Insel. Da kamen so viele Menschen zum Glauben, dass sie alle Kneipen auf der Hebriden geschlossen haben, weil niemand mehr dahin ging. So, die hatten keine Arbeit mehr. Es gibt in Guatemala gibt es eine Stadt in unserer Zeit, wo auch Erweckung ausgebrochen ist, Amalongo. Der Hans Klaus ist auch dahin gewesen. Und in dieser Stadt gab es, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber als diese Erweckung ausbrach, das war eine Stadt, wo viel Alkoholsüchtige waren. So, die haben einfach so auf der Straße, die Polizei hatte viel zu tun, weil ständig weil die Kriminalrate war hoch. Und als diese Erweckung ausbrach, hatten die Polizisten keine Arbeit mehr. So in dem Bereich. Sie hatten keine Arbeit mehr. Sie hatten dann irgendwann nur noch einen Polizist, der ist angestellt über diese Gruppe, weil es gab keine Arbeit mehr. Das Land wurde gesegnet. Man sagt, die Ernte, sie hatten viel mehr geerntet, als es eigentlich normalerweise ist. So, da kam so ein Segen Gottes, nicht nur in der Gemeinde, aber die ganze Stadt wurde berührt, sogar das Land wurde gesegnet. In dieser gleichen Zeit gab es auch der Los Angeles Crusade-Erweckung in Amerika. Und das ist eine Erweckung, wo Gott Billy Graham benutzte. Er hat viele, Crusades, Evangelisationen abgehalten. Die Folge von dieser Erweckung war, dass letztendlich Millionen von Menschen zum Glauben gekommen sind durch den Dienst von Billy Graham. Das Kennzeichen von dieser Erweckung war Evangelisation. Und durch Zeltevangelisation ging Billy mit einem Zelt, wo 5000 Leute hineinpassten. Und er predigte jeden Abend das Evangelium. Es hat in Los Angeles angefangen und es ging weiter. Und viele Menschen kamen zum Glauben. Das ist, so viel möchte ich sagen über die Zweite Weltkrieg-Erweckung. Die Baby-Boomer-Erweckung in 1965 bis 1971. Da ist eine Erweckung gewesen, was jetzt bekannt steht als die charismatische Bewegung. Und das war auch eine Erweckung, das über nicht an einem Ort nur, aber eigentlich in viele Orte dieser Welt passierte. Aber das Kennzeichnende von dieser Erweckung war, es passierte in traditionelle Kirchen, die fast tot waren, wo fast kein Leben mehr drin war. Es gab in 1904 gab es die Azusa Street Erweckung. Nächste Woche werden wir ein bisschen darüber sprechen. Aber und diese Erweckung hat das Sprechen in neue Sprachen eigentlich wieder wurde wieder praktiziert. Aber in viele Heiligkeitskirchen damals wurden berührt und viele neue Kirchen wurden gegründet in dieser Zeit. Aber die traditionelle Kirchen, so Methodisten, Baptisten, lutheranische Kirchen, so die schon Jahre da waren, die wurden nicht berührt. Aber in dieser Zeit, in diese charismatische Bewegung, fiel Gottes Geist auf alles Fleisch. Ja, auch in der katholischen Kirche wurden Menschen neu entfacht und wurden erfüllt mit Gottes Geist und fingen an, in neue Sprachen zu sprechen. Und das Kennzeichen von dieser Erweckung war, dass Erneuerung kam in traditionellen Kirchen und dass die neu die Charismata oder die Geistesgaben entdeckten. Deswegen dieser Name, charismatische Bewegung. Ja. Babyboomer ist wegen der Zeit. Es ist eine Nachkriegsgeneration, nennt man die Babyboomer. So, es gab viele Kinder. So, nach der Kriegszeit. Genau. Genau. Und in so einer ähnlichen Erweckung bin ich zum Glauben gekommen, als ich in 1980, das war ein bisschen später, aber als ich in 1980 in der Herrenhuter Gemeinde, die eine, wir haben gesprochen über die Erweckung, die entstand, aber heutzutage ist das eine sehr traditionelle Kirche und die hatten lange Zeit, auch in Suriname, kaum Erweckung erlebt. Aber es gab eine Jugenderweckung in unserer, so als ich dann zum Glauben kam. Und es war interessant, da gingen Camps, Jugendcamps, haben so einige junge Leute, die zum Glauben gekommen sind, die haben Jugendcamps organisiert und die haben innerhalb der Herrenhuter Gemeinde haben sie dann Aufrufe gemacht, wer Lust hat, zu so einem Camp zu gehen. Und dann haben die Leute ihre Kinder geschickt. Es ist halt von der Kirche organisiert und dann muss es gut sein. Und dann haben sie quasi 100, 200 junge Leute gingen auf ein Camp. Alle haben Jesus nicht gekannt. Alle kamen zum Glauben und kamen zurück nach Hause und waren in Feuer und Flamme für Jesus. Und ich weiß, in dieser Zeit, als wir hatten einen Gottesdienst in Paramaribo und dann waren wir mit 2000 jungen Leuten, waren wir zusammen. Und wir waren nicht charismatisch in dem Sinne, dass wir, es gab einige, die dann mit dem Heiligen Geist in Berührung kamen und dann angefangen haben, in neue Zungen zu sprechen. Aber das war nicht so das Allgemeine, aber da war ein Feuer. Da war eine Leidenschaft für Gott. Und Gott hat etwas Neues getan innerhalb der traditionellen Kirche. Eine Sache, das aber leider sehr oft passiert ist, dass die Leute, die Gott in der vergangenen Erweckung benutzt hat, oft die Erweckung, die jetzt neu anfängt, verfolgen. Und so war das auch in dieser Erweckung, die in Suriname damals war. Die Pastoren, die froh sein mussten, dass ihre Jugendlichen in Feuer und Flamme für Jesus sind, die fanden das zu charismatisch und haben das Ganze irgendwann gedrückt und unterbunden und haben gesagt, weil wir haben uns dann in eine Kirche, so eine große Kirche, haben wir uns einmal im Monat quasi getroffen für diese große Jugendgottesdienste, wo 2000 plus Leute kamen. So die Kirche war bombevoll. Und hat gesagt, diese Gottesdienste machen wir nicht mehr, ihr müsst jetzt wieder zurückgehen in ihre eigene Kirche, so da, wo ihr herkommt. Und damit ist leider diese ganze Bewegung, die da beschäftigt war, ist dann abgeebbt. Die letzte Gruppe, die ich in dieser Erweckung, die ich jetzt erwähnen möchte, in der Babyboomer-Erweckung, ist die Osttimor-Erweckung. Wer hat davon gehört? In Indonesien, in Osttimor, gab es auch eine Erweckung und ich werde es erwähnen, weil es so einen Einfluss hatte, die wir einfach hören sollen. Innerhalb von einigen Jahren, so von 1963 bis 1966, ist die Bevölkerung, die christliche Bevölkerung in Indonesien von 5 Millionen auf 7 Millionen gestiegen. So 2 Millionen Leute sind in Kirchen hinzugefügt. Nicht nur in Osttimor, aber in ganz Indonesien. Was unglaublich ist. Und ein großer Einfluss war diese Erweckung in Osttimor. Es Osttimor war vor der Erweckung ein Missionsalbtraum. So, es war sehr schwer, dass die Bevölkerung waren meistens animistisch, so sie waren teilweise mit dem Christentum in Berührung gekommen, aber so die portugiesische katholische Kirche hat viel dort getan so an Christianisierung, aber viele Leute haben dann sind Sonntag in die Kirche gegangen, aber haben all ihre animistischen Rituale noch durchgeführt. Das gibt es auch sehr stark in Suriname zum Beispiel, wo die Leute aus Indonesien, Javanesen, die kommen überwiegend aus der Insel Java und die sind alle Muslime. Aber die haben das genau das Gleiche getan. So, sie sind Muslime, aber die haben all ihre Vorfahren, Verehrungen und all diese Sachen haben sie mitgenommen, was kein Teil von dem Islam ist. Aber all diese Sachen haben sie mitgenommen. Und das passierte sehr viel in Indonesien. Eine Vermischung von dem Ganzen. Und deswegen war es ein Missionarsalbtraum, weil da kamen keine Leute zum Glauben. Und wenn sie zum Glauben kamen, haben sie nichts verstanden und alles vermischt. Und Jesus ist der einzige Weg. Nee, Jesus ist gut, aber das andere nehmen wir auch dazu und so. Versteht ihr so? So, wir machen einen schönen eigenen Eintopf davon. Aber dann fing eine Gruppe von Christen an zu beten für Erweckung in Osttimor. Und in diese Gemeinde am 26. September 1965 fiel der Heilige Geist. Der Sandy Dizzis hat kurz darüber erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr noch weiß. Was passierte? Während sie in dem Gottesdienst waren, und es war eine traditionelle Kirche, so sprechen in Sprachen war unbekannt, Hände heben und all diese Sachen waren unbekannt. Und sie waren hier, aber die beteten, dass Gott Erweckung schenkt. Und während sie beteten, plötzlich passierte etwas. Und während sie am Beten waren, kommt die Polizei, es gab so eine Polizeistation gegenüber die Kirche und ein Polizist schaut und er sieht, dass die Kirche brennt. So, sie holen die, wie heißt das? Feuerwehr, um das Ganze zu löschen. Und die kommen in der Kirche ein und sehen, es brennt, sie sehen Flammen, aber es brennt nicht. Und während das passiert, fangen Leute an, spontan erfüllt zu werden mit Gottes Geist. Die fangen spontan an, in neue Zungen zu sprechen. Die haben noch nie Hände gehoben, aber die heben ihre Hände. Und Gottes Geist fällt auf diese Kirche auf eine mächtige Art und Weise. Aus dieser Gemeinde sind Teams gebildet worden und sind in ganz Timor gegangen. Und überall, wo sie hingingen, fiel das Feuer. Überall, wo sie hingingen. Ganz Timor ist berührt worden aus dieser Kirche heraus. Viele traditionelle Kirchen sind lebendig geworden, genau in dieser Zeit. In Timor gab es viele Wunder und Zeichen. Das Kennzeichen von dieser Erweckung waren übernatürliches Wirken Gottes. Es war, man sagt, und ihr könnt im Internet könnt ihr lesen, es sind viele Berichten geschrieben. Auch leider sind auch viele Sachen ein bisschen vermischt, so wo auch Schwindler da Sachen geschrieben haben, die überhaupt nicht gestimmt haben. Aber da haben so J. Edwin Orr, zum Beispiel einer, der in Neuseeland die Erweckung erlebt hat, er hatte einen Bericht gemacht und hat Sachen untersucht und hat Leute angesprochen, um die Tatsachen, die wirklich passiert sind, rauszuholen. Und man sagt, alle Wunder, die im Neuen Testament stehen, sind auf diesem Insel passiert. Das sind Heilungen, viele Heilungen. Blinde wurde geheilt, Stummer wurde geheilt. Viele Heilungen passierten während dieser Erweckung. Sie sind hingegangen und haben dann, es war auch eine Laienbewegung, es war keine große Leiter, so die sind in die Dörfer mit Teams gegangen und dann haben gesagt, Jesus will euch berühren, wir wollen für euch beten. Und dann haben sie für Leute gebetet und Leute, die krank waren, die wurden gesund. Es gab Wasser wurde in Wein verwandelt. Sie hatten ein, also das ist 7 oder 8 Mal passiert, was man berichtet hat, dass sie in Orte kamen, wo sie Abendmahl feiern wollten und sie hatten nur Wasser. Und dann haben sie gesagt, gut, dann holen sie, und sie haben, wie heißt das, Wasser eingeschenkt und haben Abendmahl gefeiert und sie haben gebetet für das Wasser, und als sie dann anfingen es zu trinken, war es Wein. Und Kurt Koch, ein Deutscher, der hat das teilweise miterlebt, und er ist einer, der, wie heißt das, diese Sachen berichtet hat. Und er hat das selbst auch erlebt. Toten würden auferweckt. Der Koch, er erzählt von einem 2-jähriges Mädchen, das 2 Tage tot war. Und er sagt, und die Ameisen und die Sachen, die haben schon gekrabbelt in die Augen und in die Ohren des Kindes. Weil in Tropen, 2 Tage tot ist schlimm, dann stinkt schon alles. Und er sagt, und dieses Kind, 2-jährige Kind, das schon tot war, die Eltern wollten das Kind nicht beerdigen und sie haben für das Kind gebetet und das Kind wurde lebendig. In einer Erweckung unter die Zulus in Südafrika von der, wie heißt der? Erlo Stegen, danke. Erlo Stegen sind auch, das war eine Erweckung, die kaum charismatische Züge hatte, so wie wir das kennen, so Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sprechen in Zungen, Hände heben und so. Aber tote Erweckungen, eine nach dem anderen. Sie hatten sie haben solche Krankenhäuser haben sie gebildet und haben die Leute hingebracht und haben nur für sie gebetet. Und die Leute wurden alle geheilt. Und da kamen auch Leute, die dann starben, und haben sie auch für sie gebetet. Und sie würden, wie heißt das, ich habe 2 Zeugnisse habe ich gehört von Frauen, die tot waren und die, wofür sie gebetet haben, und sie sind, Gott hat sie auferweckt. Aber auch Gottes Heiligkeit war spürbar erwesend und Menschen kehrten von ihrer verkehrten, sündigen Wege um. Die Osttimor-Erweckung war eine Erweckung, die innerhalb der traditionellen Gemeinden anfing, geleitet war von Laien, so von keine Pastoren und geistlich, wie heißt das, ausgebildete Leute. Aber die Leute, die gesegnet wurden mit geistlichen Gaben Gottes. Eine, die ich nicht erzählt habe, aber so alle Wunder, die im Neuen Testament auch auf dem Wasser gehen. Das sind 2 Berichte von Leuten, die quasi Teams, die von einer zum anderen Ort gehen mussten und dann angefangen, über das Wasser zu gehen, und sie sind über den Wasser gegangen, ohne, wie heißt das, runterzugehen. Aber leider waren es die Leiter in diese Gemeinden, so diese traditionelle Gemeinden, die am meisten gegen diese Erweckung gekämpft haben. Auch so, wie ich das soeben erzählt hatte. Und das war auch der Grund, dass es irgendwann dann abebbte und geendet ist. Ich weiß nicht, was Erweckung mit dir tut, aber es begeistert mich. Und es erweitert meinen Horizont. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass wir, auch wenn wir diese verschiedenen Ausdrücke von Erweckung hören, dass wir uns nicht ein festgemachtes oder festgeformtes Bild machen, wie Erweckung bei uns sein soll. Denn Erweckung kann jederzeit, an jedem Ort und bei jedem Mann ausbrechen. Erweckung kommt, wenn Gottes Volk 2. Könige 7, Vers 14 erfüllen. Wenn mein Volk, worüber mein Name ausgerufen ist, wenn sie sich demütigt, wenn sie sich umkehrt von ihren bösen Wegen und wenn sie wieder zurückkehrt zu mir und mich anruft, dann werde ich hören, dann werde ich kommen, dann werde ich das Land wiederherstellen, dann wird er kommen. Und das ist, was passiert. wenn Erweckung. Das sind die allgemeinen Prinzipien, die wir in Erweckung sehen. Und die anderen Sachen, die Äußerungen, können wirklich unterschiedlich sein. Erweckung zeigt, und das ist das Letzte, womit ich heute, wie heißt das Ende, Erweckung zeigt sich mit verschiedenen Gesichtern. Manchmal ist es eine Laienbewegung. Manchmal sind es Menschen, die Gott benutzt, ein Duncan Campbell oder ein John Wesley oder ein Whitfield. Manchmal ist es ganz so theologisch unterschiedlich. Wir haben gesprochen über die Theologie von Whitfield und die Theologie von Wesley. Total unterschiedlich. Der eine eher kalvinistisch, der andere armenisch. Völlig unterschiedlich. Aber Gott hat sie beide benutzt. Und sie haben beide Erweckung in der gleichen Zeit erlebt. Es gibt Gemeinden, wo Erweckung kommt, wo Predigte vorgelesen werden. Es gibt andere, die Predigte freisprechen. Ist doch egal. Gott kommt. Es gibt einige, wo es viele Manifestationen, also körperliche Manifestationen gab. Es gibt andere, wo es kaum Manifestationen gab, aber ein tiefes, ein großes Wirken Gottes. Wenn er kommt, macht er die Spielregeln. Und ich sage, es ist mir egal, Hauptsache er kommt. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Gnade. Ada, kannst du das Lied mehr von dir kurz ausstrahlen? Deine Gegenwart soll diesen Ort erfüllen. Und wir strecken uns aus nach deinem Geist. Dein Feuer möge unser Land berühren und in uns wohnen bis in Ewigkeit. Deine Gegenwart soll diesen Ort erfüllen und wir strecken uns aus nach deinem Geist. Dein Feuer möge unser Land berühren und in uns wohnen bis in Ewigkeit.